Deutschlandfunk Nova.
Immer mehr, die zu seinen Shows kamen, immer mehr, die danach geflasht waren. Weißt du noch, wie es weitergeht?
Er kriegt heute noch eine Gänsehaut, wenn er in die Menge schaut, befunkelt in den Augen. Ich habe immer dran geglaubt.
Yay! Das ist so die Textzeile, die sofort bei mir kommt, wenn MC René
sehr catchy
durch meinen Kopf geht. MC René ist heute Morgen bei uns. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es ist der René aus den 90ern, aus den Anfang 2000er mit der Hip-Hop-Sendung im Musikfernsehen, mit den Hits, unter anderem mit DJ Tomek, gerade zitiert. Und wir feiern heute 50 Jahre Hip-Hop.
Ganz genau. Ein historischer Tag.
Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
In meinem Testament steht, ich vererbe nur die Dopeness. Eure Testimonials verkaufen Wokeness nur für das Showbiz. Meine Lyrics sind wie Drogen, du bist süchtig und dein Influencer stirbt nach einer Promo-Überdosis.
MC René, einer der deutschen Rapper, die in den 90ern schon dabei waren. Quasi Zeitzeuge der Anfangszeit des Hip-Hop, der Hip-Hop-Kultur hier bei uns in Europa. Ja. Ein Sonntagmorgen in so einem Radiostudio und über die alten Zeiten quatschen. Was kann es denn Schöneres geben?
Ja, es ist auf jeden Fall auch immer für mich so verwunderlich zu erkennen, wie schnell dann doch eben die Zeit vergeht. Gestern war man noch in seinem Kinderzimmer und macht so die ersten Schritte, versucht auf Englisch zu rappen und entdeckt dann die deutsche Sprache als Medium, um seine Gedanken zu artikulieren. Und auf einmal, zack, sind es fast so 30 Jahre später und jetzt sitze ich hier und darf als Zeitzeuge darüber referieren.
Dann gehen wir mal zurück. Also natürlich, du bist noch keine 50.
Nein, noch
das
nicht.
Dauert noch ein bisschen. Ja, und deine Jugend, deine Kindheit, was war so der Track, der dich damals als erstes gecatcht hat, wo du gesagt hast, das prägt mich jetzt?
Also was mich gecatcht hat, war erstmal die Erkenntnis, als ich das erste Mal Rap-Musik in seiner Form gehört habe, dass man nicht singt, sondern spricht.
Ja.
Was das jetzt genau war, kann ich nicht sagen. Nur der Umstand allein hat mich so tiefgreifend fasziniert oder hatte so einen Impact auf mich, dass mir sofort klar war, fast schon ein Reflex, sowas will ich auch machen. Also ich möchte auch rappen. Ich wusste aber noch nicht, was Rappen an für sich ist. Ich dachte tatsächlich erst laut einer Aussage von einem älteren Heavy-Metal-Hörer. Viele haben in Braunschweig, wo ich herkomme, eigentlich nur Heavy-Metal gehört. E-Rap. Und ich dachte tatsächlich, Rap wäre eine Gruppe.
Mhm.
Also habe mich dann gewundert, warum es so viele Mitglieder in dieser Gruppe gibt. Und das erste Lied, was wovon ich mir eine Maxi Vinyl gekauft habe, war tatsächlich Me, Myself and I von De La Soul. Aber das erste Album, was ich mir gekauft habe, war praktisch einer der ersten Gangster-Rapper damals von Ice-T, Rhyme Pace.
War da schon, warte mal, Ice-T, was war, ja, habe ich damals, ich hatte so eine Kassette, wahrscheinlich, du hast mehr mit Schallplatten schon losgelegt.
Wir hatten sowohl Kassetten als auch Schallplatten. Ich habe mir dann zu Weihnachten, ich glaube, das war 1989 oder so, einen Plattenspieler gewünscht.
Ja.
War auch natürlich großer Michael Jackson-Fan. Und dann haben wir praktisch, und da war natürlich unten ein Tape-Deck. Das heißt, du konntest von den Platten direkt auf Kassette aufnehmen. Und so haben wir uns gegenseitig Tapes aufgenommen, weil der eine hat die Platte gekauft, der andere hat die Platte gekauft.
Ja.
Und so haben wir uns dann gegenseitig mit Tapes alles Mixtapes gemacht.
Und bei Ice-T, jetzt erinnere ich mich nämlich, da hatte ich auf meiner Kassette New Jack Hustler drauf.
New Jack Hustler, das war dann auch ein Album später.
Und
gab es dann noch zu einem Film.
Genau, und dann war auf meiner Kassette, also weiß nicht, ich war nicht so festgelegt. Also bei mir war NWA drauf, Public Enemy, House of Pain, aber auch so was Leichteres wie Salt and Pepper.
Ja, das
oder,
war bei mir genauso, weil man hat ja alles damals zu dieser Zeit aufgesaugt. Gerade auch Ende der 80er, Anfang der 90er war jetzt generell ein Übergang in der Hip-Hop- oder Rap-Musik von Old zu New School. Und ja, auch die Welt hat sich komplett verändert und wir haben alles nebenher gehört, wie du eben gesagt hast. Wir haben Public Enemy gehört, wir haben NWA gehört, ich habe aber dann auch Tribe Called Quest gehört oder The Far Side oder Freestyle Fellowship. Das hat keine Rolle gespielt, ich habe das gar nicht so eingeordnet. Ich wusste zwar, okay, die reden darüber oder die reden darüber, aber es hat mir alles gefallen. Also ich war da auch überhaupt nicht festgelegt.
Ne? Und dann ging es ja auch irgendwann los mit diesem Kampf zwischen East Coast, West Coast in den USA und es gab ja auch tatsächlich Morde und so. Und immer dieser, ja, es war ja auch ein medialer Kampf in Deutschland ja auch. Die Fantastischen Vier und Rödelheim-Hartrein-Projekt, wie die sich angefeindet. Ja, da lachste.
Ja, es ist schon, es ist natürlich schon ein gewagter Vergleich. Also,
aber es wurde ja schon versucht, so einen kleinen Konflikt aufzubauen.
Ja, aber das hatte natürlich auch eher mehr neckische Gründe, ja, als jetzt wirkliche echte Rivalität, wie halt in dem Tupac und Biggie Beef. Es war ja damals so, es gab die Fantastischen Vier, die schon auch mit als Pioniere gelten und es gab Advanced Chemistry, die auch als Pioniere galten. Die Fantastischen Vier haben sich eher kommerziell orientiert.
Rödelheim-Hartheim
da komme ich ja jetzt zu. Und Advanced Chemistry kam eher aus dem Underground, auch ein bisschen intellektuell, sozialkritisch und da gab es immer so ein bisschen Streitereien, wer jetzt so der echte Hip-Hop ist. Und dann kam Rödelheim-Hartrein-Projekt und hat gesagt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Und haben dann in witzigen Skits sich über beide lustig gemacht. Das ist aber unter heutigen Gesichtspunkten ja wirklich mehr als harmlos und dient dann eher irgendwie dem Marketing und so weiter, zumindest bei Rödelheim-Hartrein-Projekten. Es war halt auch witzig gemacht, diese Skits mit diesem bayerischen, da sind Rapper, wollen wir sie reinlassen. Ne? Auch so ein bisschen auf die Vorurteile, die die Gesellschaft hat über gegenüber dem Rapper an sich. Ne? Obwohl es ja heute mittlerweile ein Milliarden-Dollar-Business ist, war es ja damals noch tatsächlich in den Kinderschuhen. Es gab noch nicht so viel Künstler, die auch davon leben konnten. Damals waren es halt tatsächlich die ersten Schritte, auch der Übergang, sich von der englischen Sprache zu emanzipieren und dann in der deutschen Sprache sich auszudrücken, hat ja schon Jahre vorher in Frankreich selbstverständlicher stattgefunden bei Gruppen wie NTM, IAM oder MC Solar. Und wir kamen ein paar Schritte später.
Ja, und genau darüber wollen wir heute Vormittag, heute Morgen sprechen mit MC René hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über diese gute alte Zeit, die Hip-Hop-Zeit. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Geschichte des Hip-Hop.
Mein Leben ist ein Freestyle, der improvisierte Moment. Holt dich der Alltag ein, ist es besser, du rennst, bekommst im Leben nichts geschenkt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
MC René, mein Leben ist ein Freestyle.
Ja.
Dein Leben ist ein Freestyle? Ist es immer noch so?
Mein Leben ist ein Freestyle, ist praktisch eigentlich eine Philosophie, Punchline in dem Falle, die daraus entstanden ist, als ich mit dem Zug rumgefahren bin. Ich war ja 4 Jahre ohne Wohnung, nur mit der Bahncard 100, hatten wir darüber gesprochen, unterwegs. Und da hatte ich diese Zeile immer im Kopf, mein Leben ist ein Freestyle, weil wir damals auch gefreestylt haben. Freestyle bedeutet, du hast keinen Text im Kopf vorgefertigt, ähnlich wie beim Jazz, wenn sie mit Instrumenten einfach zusammen improvisieren. Nur mache ich das mit Wörtern und mit Reim. Und daraus ist halt praktisch eigentlich so ein, es gibt ja diesen Spruch, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, wie ich es in dem Song erwähnt habe. Und so ist mein Leben auch verlaufen. So, ich habe versucht, Dinge zu planen und am Ende kamen sie dann doch immer anders. Mhm. Es ist generell so. Hat ja auch was damit zu tun, dass wir denken, wir haben Kontrolle, aber eigentlich haben wir sie nicht. Und der Freestyle ist halt so ein bisschen ein Appell, im Moment zu leben. Auch, ne?
Aber diese Bahncard 100-Geschichte, da gehen wir jetzt mal noch viele, viele Jahre in deine Vergangenheit zurück.
Richtig.
Viele Jahre vorher hast du fürs ZDF schon mal
ja, ich weiß,
einen Freestyle probiert.
Mit Jan Delay.
Ich sag mal, probiert in Anführungsstrichen 1993. Wobei es gar nicht so schlecht. Sollen wir mal reinhören?
Ja, klar.
1993, MC René. Ja, ja.
Free, free, freestyle rappen, das heißt, du denkst dir die Worte aus deinem Geist. Ich bin improvisativ aktiv, denn meine Gedanken in meinem Kopf, die kommen positiv. Das ist cooler Freestyle, der kommt so schnell wie eine Pistole oder wie ein Pfeil. Ich schnipse und ich tu richtig schnippen. Am Mikrofon mit den Worten tu ich wippen. Ich bin kreativ und lyrisch begabt.
Ja. Das Mikrofon. Das so, 1993, da warst du ja noch nicht volljährig, oder?
Nein, da war ich noch 16, 17. Ja, ich fand, dafür, dass ich so aufgeregt war, war es ganz süß.
Mega. Und das hat sich ja dann so durchgezogen. Also ich meine, diese ganzen Freestyle-Partys, man steht auf der Bühne und disst sich gegenseitig.
Ja, oder? Freestyle ist jetzt nicht nur dissen. Freestyle ist in erster Linie von der Kunstform das Aufgreifen von dem, was um dich herum ist oder in deinem Kopf ist. Mhm. Kann auch in einem Freestyle-Battle sein, was ja nichts anderes ist als ein Wortgefecht, wie unter den alten Griechen. Wer hat die besseren Argumente beim Freestyle oder Rappen, dann eher, wer hat die besseren Punchlines, wie bei der Comedy. Die bessere Pointe. Ne?
Diese Sequenz, die wir gerade gesehen oder gehört haben im ZDF in dieser Doku 1993, waren das dann auch schon so deine Anfänge oder ging es da schon vorher los? Weil du warst ja sehr jung.
Ja, ich habe ungefähr 2 oder 3 Jahre vorher angefangen, selber zu rappen, ne, auf sehr, sehr niedrigem Niveau, also erst auf Englisch tatsächlich, auf schlechtem Schulenglisch. Und weil man dann doch irgendwie immer gespürt hat, dass man nicht an die Muttersprachler rankommt, was ja auch kulturelle Gründe hat und vor allem halt auch sprachgebrauchliche, haben wir dann in unserer Freizeit gefreestylt über irgendwelche Sachen, was uns gerade bewegt hat. Und daraus ist dann die Entscheidung gewachsen, tatsächlich die Sprache zu wechseln. Man musste erstmal das Selbstbewusstsein finden und es gab ja noch nicht so viele Vorbilder. Heute ist es ganz normal, die Frage stellt sich nicht. Ja. Damals hatte man dann von Fantastischen Vier gehört, aber einen größeren Einfluss für mich persönlich hatte natürlich Advanced Chemistry, die dann auch mit Fremd im eigenen Land einen sozial- oder gesellschaftskritischen Song veröffentlicht haben, der mich auch als halb Marokkaner, halb Deutscher sehr angesprochen hat mit der Line kein Ausländer und doch ein Fremder. Immer noch ein bizarr aktuelles Thema. Aber so ging das dann mit dem Freestyle los. Es war der Spaß, es war so, man hat sich getroffen und dann hat man direkt so, schon fast wie aus einem Comedy-Sketch, so hat man angefangen, sich anzufreestylen. Hey, was hast du heute wieder gemacht? Und bla bla. Also auf so sehr, sehr, sehr leidenschaftlichem Niveau.
Und wie waren die ersten Reaktionen so aus dem Freundeskreis oder auch in der Family?
Ja, die Family hat das jetzt nicht so mitbekommen. Ne? Also meine Mutter schon, weil ich sehr, sehr laut in meinem Zimmer war. Aber es war dann eher, sei leiser, der Nachbar, hör auf mit der Musik. Die Freunde, die haben ja dann auch mitgefreestylt. So. Man wurde aber dann auch manchmal dafür belächelt. Einige fanden es gut, ist ja auch immer eine Tagesformsache, aber an sich war ich so fasziniert davon, dass mir das eh alles egal war und ich in meinem Tunnel.
Mama, ich verdiene damit später mein Geld.
Genau.
Unser Sonntagsgast ist MC René und den kennt ihr.
Oh, schön.
Ach, spüre diesen Groove.
Ja.
1995.
Richtig.
Weißt du, was ich da so schön finde? Es gab ja auch damals schon sehr, sehr viele, ich sag mal, aggressivere Texte. Du warst eher so ein bisschen so, ich möchte nicht sagen lieb, aber positiver.
Ja, positiv ist, glaube ich, die bessere Beschreibung. Also die Art positiver Rap.
Ja.
Ich war jetzt in Bezug auf diesen Spüre, diesen Groove-Song damals auch sehr, sehr, sehr euphorisiert von Gruppen wie A Tribe Called Quest. Die haben ja auch als erstes angefangen, auch andere Art von Texten zu schreiben, die sich weniger auf maskuline Profilierung konzentriert haben, als mehr auf Unsicherheiten oder Probleme, die man auch hat, wenn man nicht unbedingt im Ghetto aufgewachsen ist. Und da konnte man natürlich ein bisschen mehr sich mit identifizieren und aber vor allem auch auf musikalischer Ebene, vom Vibe, ist das auch sehr in meine Musik mit eingeflossen. Und ich meine, ich finde es schon, wenn ich es höre, diesen Song spüre, diesen Groove, hat für mich auch einen zeitlosen Touch, obwohl der Song auch ein Kind seiner Zeit ist. Also auch von dem Sound, der damals mich sehr geprägt hat.
Aber jetzt ist ja Musik etwas, was auch so ein bisschen das Herz nach außen trägt, wo man vielleicht auch etwas verarbeitet, wo man vielleicht auch seine Kindheit, seine Hood verarbeitet, ganz oft im Hip-Hop. Und wenn dann andere von ihren Geschichten erzählen, von ihrer vielleicht auch schweren Jugend und du das erstmal nicht gemacht hast, hattest du eine schöne Kindheit? Eine
ambivalente Kindheit hatte ich. Also wie gesagt, komme ich aus, also bin auch ein Scheidungskind, halb Marokkaner, halb Deutscher. Das hat schon früher sehr große Effekte gehabt, wie zum Beispiel, wenn die Mutter Ende der 70er mit 2 schwarzhaarigen Kindern im Bus steht und komisch angeguckt wird oder dafür angefeindet wird, sogar in der eigenen Familie mit einem Ausländer verheiratet oder auch Kinder gezeugt zu haben, sagt das mehr über die Gesellschaft aus. Wie ich schon eingehend gesagt habe, hat so ein Song wie Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry, da habe ich das erste Mal jemanden darüber rappen gehört, der in derselben Situation wie ich war und dafür die Worte gefunden hat. Und von daher ist es auch so, dass man dann nicht unbedingt dann immer seine ganzen Traumata und so in seine Texte packt, sondern seine Musik eher aufladen will mit Dingen, die mich glücklich machen. Mhm. Erst im späteren Alter habe ich Dinge, die vielleicht nicht so schön gelaufen sind, vielleicht auch erst thematisieren oder verbalisieren können. Von daher würde ich sagen, auf der einen Seite habe ich schöne Kindheitserinnerungen, auf der anderen Seite war es auch nicht immer leicht aufgrund der Migrationsbiografie. Aber Hip-Hop hat mir sehr früh ein Refugium geboten, wo ich eben so sein konnte, wie ich bin und dafür Respekt bekommen habe, für die Skills vor allem und nicht dafür, wie man aussah oder ja.
Wir treffen uns heute hier, weil wir 50 Jahre Hip-Hop feiern und auch so ein bisschen zurückgehen in die Geschichte des Hip-Hop, auch in die Geschichte des deutschen Hip-Hop. Das war jetzt vor 2 Tagen, die Geburtsstunde heißt es, ne? Des Hip-Hop, diese Party in New York. Und wenn wir jetzt gerade über Texte sprechen, über gute Texte, ich finde, gerade wenn so ein Text positiv ist, wenn er so ein bisschen philosophisch ist, was es bei dir durchaus auch vorkommt, das catcht mich total. Viel mehr, wie wenn sich Menschen einfach die ganze Zeit nur dissen und aggressiv vor sich hin rappen. Wie siehst du das? Also
Ich sehe das durchaus elaborierter, weil ich finde, man muss auch immer so ein bisschen den kulturellen Background in Erwägung ziehen oder betrachten, aus dem bestimmte Texte entstehen, also das Milieu dahinter. Also wenn man es natürlich aus der bürgerlichen Perspektive betrachtet, rümpft man immer schnell die Nase über obszöne oder bestimmte Art von Texten.
Das ist es gar nicht so unbedingt, ne? Sondern ich mag dieses positive Lebensgefühl. Das ist, glaube ich.
Ja, genau. Ja, also das ja ist ja jetzt deine Meinung. Für andere, die mögen vielleicht eher dunklere Texte oder depressivere Texte, weil sie sich dann damit auch identifizieren können. Das ist dann letztendlich eine Geschmacksfrage, aber es ist kein qualitatives Urteil und so. Es gibt Zeiten, da höre ich auch lieber eher dunklere Art von Rap oder grimy Style, also so ein bisschen, wo man dann auch in eine andere Welt eintauchen kann. Und dann gibt es Zeiten, dann höre ich lieber wieder positivere Rap-Musik. Also wenn ich Rap-Musik, wenn ich gerade eine Phase habe, wo ich selber Texte schreibe, inspiriere ich mich. Und an dem Tag bin ich so drauf, an dem anderen so. Und das kann ich in der Musik immer schön widerspiegeln, die ich höre. Ne?
Sag mal, gab es auch Zeiten, in denen du, ich sag mal, ungerne Hip-Hop gehört hast oder aktuelle Hip-Hop-Musik eher so gedacht hast, das kann ich jetzt gerade nicht ertragen?
Na gut, ich habe ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Also was meinen Werdegang angeht, ein Auf und Ab der Gefühle, Auf und Ab des Erfolgs. Und im Zuge dessen hatte ich, wenn ich jetzt mal so über die Frage nachdenke, vielleicht zwischen 2004 bis 2008, 2009 oder so eine Phase, da habe ich eher Band of Horses gehört, System of a Dawn, eher so eine Musikrichtung.
Also eher mit Gitarre.
Ja, ja. Mhm. Hip-Hop hat sich aber immer in verschiedene Stränge entwickelt. Es gab dann irgendwann, kam dann diese Beatmaker-Kultur auf und da bin ich dann wieder richtig eingestiegen, als so Produzenten kamen, so wie Madlib, also viel Instrumental, wieder mehr Jazz basiert. Rap war schon eine Zeit lang ziemlich hart. Der einzige, der nicht hart war, den ich damals gehört habe, war zum Beispiel, um ein kommerzielles Beispiel zu nennen, Kanye West, College Dropout und so. Das hat im Prinzip dieses Gefühl wieder gespiegelt auf einem neuen Level, zu was ich relaten konnte. Ich habe auch 50 Cent gehört und sowas, ne, der ja auch viele nachfolgende Generationen im Stil geprägt hat. Aber das hat eher was mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Ich musste mich erstmal wieder von dem Hip-Hop befreien, um ihn wieder neu lieben zu lernen, weil jede Musikrichtung, ob es Rock, Jazz oder so, ist immer entwickelt sich auch in Zyklen oder in Abschnitten. Die neue Generation verwirft das, was die alte als Regeln aufgestellt hat. Und ich wollte nie jemand sein, der sagt, früher war alles besser, weil man nämlich als Älterer die Vergangenheit schöner macht, als sie war.
Ne? Diese persönliche Geschichte, die du gerade ansprichst, also auch dieses Auf und Ab.
Ja.
Wir haben ja gerade über die positiven Texte gesprochen. Mhm. Du hast auch manchmal etwas, ich sag mal, weniger aggressive Beats im Hintergrund gehabt oder auch Melodien, die sehr eintönig waren, also eindringlich waren, also die im Kopf geblieben sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und dafür bist du auch durchaus angefeindet worden. Ne? Dieses, ach komm, hier, der ist viel zu seicht. Und
ich war zu einer Zeit auch eine Zeit lang relativ goofy oder sehr selbstironisch, wo sich der Rap lieber ernst genommen hat. Also zumindest das, was die Szene hören wollte.
Das wollten die nicht.
Ja, da hatte ich kein so gutes Timing. Heute wäre das voll das positive Attribut. Und damals war es eben so, ja, der macht sich jetzt über Hip-Hop lustig. Dabei hat keiner mehr Liebe für die Kultur als ich so. Aber ich wollte mich dann auch nicht rechtfertigen. Ja. Ne? Und habe mich dann dementsprechend auch selbstironisch über meine Kritiker geäußert, was dann natürlich noch schlechter ankam. Aber das ist auch eben, die Leute sind manchmal vielleicht nicht so weit, wie weit man selber vielleicht schon ist, ne? Was das Thema Lockerheit und Selbstironie angeht. Wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, bedeutet das nicht immer gleichzeitig, dass man das, was man macht, nicht auch nicht ernst nimmt, sondern man nimmt das ernst, aber halt sich selbst als Person nicht. Das, was ich finde, ist eine sehr gute menschliche Eigenschaft, die viele Dinge erleichtert.
Aber würdest du sagen, bei diesen ganzen Ups and Downs, wo stehst du heute? Bist du eher im Up?
Ich bin eher auf jeden Fall im Up, definitiv. Es gibt viele, viele Sachen, die ich mir erarbeitet habe. Wir haben eine komplett eigene Struktur, unabhängig von der Musikindustrie, die uns das Brot auf den Tisch bringt. Ich mache meine eigenen Veranstaltungen, ich produziere meine Platten selber, ich mache mein Merchandise selber, ich arbeite in Netzwerk, in Teams und ich habe eine super Struktur. Also von daher habe ich einfach ein richtig solides Fundament geschaffen. Früher dachte ich immer, weil ich ein Solo-Rapper war, ich bin so ein Einzelkämpfer. Mhm. Aber es ist viel schöner, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch mal zu sagen, ich brauche da mal Hilfe und so. Und da war ich früher eher ein beratungsresistenter Typ und heute bin ich bin ich viel offener, was das dann geht. Und somit bin ich auch bewusst über die Verantwortung, die ich für mein eigenes Leben habe. Was sich natürlich ändert, wenn man Vater wird. Das ist ja ganz klar. Ne?
Vater einer Tochter.
Ja.
Die auch mittlerweile dann schon auf dem Weg in die Schule ist.
Richtig.
50 Jahre Hip-Hop wird gefeiert hier in Deutschlandfunk Nova an diesem Wochenende. Und MC René ist bei uns, 90er und Anfang 2000er Rapper und Moderator, auch im Musikfernsehen. Viva hieß der Sender. Mixery Raw Deluxe war die Sendung. Mhm. Und als Teil des Viva-Teams, da ist es zu diesem Moment hier gekommen, zusammen mit einem großen Idol, nämlich Busta Rhymes, der das hier gesagt hat zu dir.
You know what I'm saying? Y'all just keep practicing and stay hot. Yo, you got skills. You stay on your job. You get busy. I like your style.
You got skills. I like your style. Das ist die Geschichte, als du kurz vorher gefreestylt hast für ihn, ne?
Ganz genau, über Break Your Neck, ein Song von Busta Rhymes. Ein sehr schneller Track und ich habe praktisch einen Freestyle als Hommage auf seinem Beat für ihn gemacht und hab damit den Schwarze getroffen, also er hat's total gefeiert. Es war für mich ein großes Risiko, was ich in dieser Situation eingegangen bin. Ich habe das vorher geübt, aber ich habe es nicht hingekriegt und bin praktisch mit diesem Gefühl, dass ich es nicht hinbekommen habe.
Weil es halt so schnell ist.
Weil es halt so schnell war. Und da hat mir das Restadrenalin gefehlt. Mhm. Und das konnte ich erst aufbringen, als ich vor Busta Rhymes stand.
Ach krass.
Ja, und dann habe ich den Kick bekommen und der hat mir gefehlt. Vorher in meinem Üben.
Wir können ja gerne nochmal in die Sequenz reinhören. Also ich meine, du bist echt super schnell unterwegs.
Mit dem Mikrofon in meiner Hand komm ich rein, denn ich bring heute Freestyle rein. Buster Rhymes, und mein Mann Flister, weiß nicht genau, dass da kein Kiffer. Riemann am Mikrofon, der geht heute steil, mit diesem abgefuckten Freestyle.
Und da sehen wir Buster Rhymes, wie er dich einfach nur anguckt, mit offenem Mund.
Ja. Da hat das, ja,
Alter.
Das hängt halt mit der, mit dem Flow zusammen, den ich da bringe, weil er versteht mich ja nicht. Ich habe aber versucht, ein bisschen durch Denglisch auch eine inhaltliche Aufmerksamkeit zu ziehen. Ich habe da so witzige Rhymes gemacht, so wie Kick Your Brother. Und er wusste schon ungefähr. Und das fand er lustig, weil so Pump Shit like MC Hammer. So, damit er checkt, so, ey, wir haben ja auch Spaß. Und das ist mir auf jeden Fall gelungen. In dem Augenblick mache ich es einfach. Also es ist halt etwas, was einfach dann aus mir herausströmt, ohne dass ich eine Sekunde darüber nachdenke. Und in dem Augenblick, auch natürlich durch die Erfahrung, die ich habe, hat es einfach genau gepasst. Und ich bin stolz drauf, weil Busta Rhymes auch mein Idol ist.
Wie kann man so schnell sein im Kopf?
Man kann so schnell im Kopf sein, indem man seinen Kopf nicht belastet mit Bewertungen. Wie war das jetzt? Wie ist das jetzt? Oder indem man anfängt, in dem Augenblick darüber nachzudenken, bist du schon zu langsam.
Du sagst ja auch, entweder du bist in der Branche ganz weit oben, das war sicherlich ein Moment, der für dich persönlich irgendwie einer war, der dich weitergetragen hat über die nächste Zeit, oder es gibt auch Momente, da kann man gar nicht davon leben. Ja. Wer entscheidet denn am Ende darüber?
Naja, am Ende entscheidet dein Konto darüber.
Ja,
also,
aber irgendjemand macht ja den Daumen nach oben und sagt, ja, wir promoten dich jetzt mehr in der Musikindustrie oder nicht?
Ja, genau. Deswegen bin ich ja auch Independent-Künstler, um mich eben nicht mehr von der Willkür anderer abhängig zu machen, die über Budgets entscheiden oder entscheiden, jetzt investieren wir in den oder nicht. Ich finde, als mündige Person muss man vor allem eins tun, in sich selbst zu investieren und nicht darauf warten, bis dir einer die Tür aufmacht, sondern sich selber einen Schlüssel bauen, um die Tür aufzumachen. Dann kommen wir eigentlich zu einem zentralen Gedanken, der, weswegen Hip-Hop auch nach 50 Jahren oder gerade nach 50 Jahren relevanter denn je ist, weil sich die Leute nicht mit der Situation, in der sie sind, abfinden, sondern eine Kreativität entwickeln, um die eigenen Lebensumstände zu verbessern. Und das ist nämlich genau die Lektion, die ich eben dann auch gelernt habe. Ne? Hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt habe ich sie verinnerlicht.
Sie haben gesagt, dass alles anders wird, wenn wir größer sind. Sie haben uns nicht geblendet, doch wir waren am Ende blind. Sie erzählten uns die Geschichten aus der alten Zeit. Doch was sie nicht bedachten, alles läuft im Kreis.
Alles läuft im Kreis. Yes. 50 Jahre Hip-Hop mit Ralf
Günther. Und MC René, hallo, grüß dich nochmal. Schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Hier ist ein Babygeschrei hinter dir.
Ja, der Kreislauf des Lebens.
Kennen wir das Baby?
Nein.
Ist irgendwo gezogen.
Irgendwo gezogen, Sample. Genau.
Wir sprechen gerade über ein spannendes Thema, nämlich die Musikindustrie und dieses Ding, entweder du bist ganz oben oder du kannst nicht davon leben. Mhm. Wir haben auch gerade, als die Musik lief, darüber gesprochen, dass sich Bands ja auch getrennt haben. Zuletzt Blumentopf, die Hip-Hopper aus Österreich, die gesagt haben...
Österreich, nicht München.
München?
München, genau.
Wieso komme ich hier auf Österreich? Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir können nicht so richtig davon leben und die Auftritte, ja, reicht nicht und die Streams bei Spotify. Also es ist manchmal hart als Künstler.
Ja, also es ist als Künstler hart, das ist, frag mal Ricardo Lange, wie hart das für Pflegekräfte ist oder für Leute, die, also ich sag mal so, es hat mehrere Gründe. Jetzt beim Beispiel Blumentopf sind es nicht nur die Gründe, dass man denkt, okay, vielleicht können wir nicht mehr davon leben. Man hat ja gesehen, wie viele Leute sich dafür interessieren, als sie dann ihre Abschiedstour gemacht haben. Aber ich muss hier ganz klar sagen, dass natürlich auch bei 5 Charakteren vielleicht unterschiedliche Gedanken und Meinungen herrschen, wie die Zukunft denn für jeden aussieht. Der eine ist ein studierter Physiker. Der andere will lieber einen Café aufmachen. Der andere hat vielleicht nicht mehr so einen Bock, Musik zu machen. Das ist mindestens 60-70% der Entscheidung, warum es dann diese Band nicht mehr gibt. Man hat zu lange das gemacht. Man muss sich wieder vielleicht erneuern. Es ist wesentlich komplexer für eine Band als jetzt für einen Solo-Rapper. Für mich, ne? Also.
Du als Solo-Rapper hast aber auch deine Erfahrung gemacht mit der Musikbranche. Am Anfang hast du in einem Knebelvertrag gesteckt. Möchtest du davon erzählen?
Ja, natürlich, weil du fängst ja an. Ich komme auch nicht aus einem Elternhaus, wo die Eltern Anwälte sind, wie bei Friedrich Merz, wo man praktisch auch mit so einem Verständnis für Paragraphen aufwächst, sondern aus einfachen Verhältnissen. Und dann habe ich gar keine Ahnung, als ich in die Musikindustrie gekommen bin, dass ein Vertrag auch zu deinem Nachteil sein kann, ne? Weil dir natürlich schnell suggeriert wird, ja, ich vertrete ja auch nur deine Interessen. Und am Ende, Vertrag ist Vertrag. Wie hatte der das damals gesagt, der Trainer von Boris Becker? Und damit gehen auch Konsequenzen einher. Und wenn du dir nicht bewusst bist über die Konsequenzen, dann trägst du sie in jedem Falle. Und das ist bei mir der Fall gewesen. Und daraus habe ich aber gelernt. Ne? Heute kann ich mir einen Vertrag angucken und weiß auf jeden Fall, selbst wenn ich kein Jurist bin, das, glaube ich, werde ich definitiv nicht unterschreiben. Learning by doing.
So. Ja, du hast daraus gelernt. Was würdest du dann jungen Leuten, Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade auch so schnelle Rhymes wie du im Kopf haben und sagen, ich fange jetzt einfach mal damit an. Und wenn es nur bei YouTube ist erstmal.
Es ist ganz einfach, was ich denen sagen würde, ist erstmal unterschreibt nichts, was ihr nicht versteht, egal was euch wer erzählt. Selbst wenn es euer bester Freund ist, der euch sagt, ja, ist schon okay, dann solltet ihr euch bessere Freunde suchen. Immer juristischen Beirat suchen. Und wenn man sich den nicht leisten kann, dann sollte man sich überlegen, ob man überhaupt einen Vertrag eingeht, dessen Prüfung man sich nicht leisten kann. Erstmal. Und zweitens, Verträge sollten erst dann eine Rolle spielen, wenn man auch schon Wert mit seiner Kunst generiert hat. Sprich, er sollte sich erstmal um den Aufbau einer Community kümmern. Und das kann man über Social Media ohne Geld machen, indem man sein Content halt kontinuierlich weiterentwickelt, dadurch, dass man ihn veröffentlicht und man wächst. Und wenn man dann in die Situation kommt, dass man über Verträge verhandelt, sollte auf jeden Fall so ein hoher monetärer Gegenwert dagegen stehen, dass es sich auch richtig für einen lohnt. Und das impliziert auch, dass man auf die Summe, die man haben will, einfach nochmal die Kosten für den Anwalt draufhaut, damit man auch eine vernünftige Basis hat und auf Augenhöhe ist mit der Person. Das findet oft nicht statt, wenn du ältere Leute hast, die Verträge mit Jüngeren machen und so. Ich finde, da sollte der Gesetzgeber auch, dass jetzt ein 18-Jähriger nicht einfach einen Vertrag unterschreiben kann, obwohl die Unterschrift gültig ist. Mhm. So, das halte ich halt schon auch teilweise für sittenwidrig.
Jetzt hattest du das alles aber nicht, diese ganzen Social-Media-Möglichkeiten. Du bist jetzt 46, bis 47, ne? Und wenn du jetzt deinem 14- oder 16-jährigen ich nochmal einen Tipp geben würdest, wie würdest du es heute anders machen? Was hättest du dir für deine Karriere gewünscht?
Ich kann erstmal diese Frage natürlich nur hypothetisch beantworten.
Hip-hop-tätisch?
Hip-hop-tätisch? Wow. Hip-hop-tätisch kann ich sie nur beantworten. Und ich gehe jetzt von den Parametern aus, unter denen ich mich jetzt hier befinde. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich bin mit mir im Reinen. Ich würde sagen, mach's genauso und lern draus. Weil wenn ich seine Vergangenheit beeinflusse, vielleicht hat er denn mehr Erfolg, aber wäre voll der eingebildete Wichser. Und das will ich unter allen Umständen vermeiden, weil Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich bin eigentlich soweit zufrieden. Man kann natürlich immer im Konjunktiv argumentieren, ja, wenn das so oder so gekommen wäre. Aber Erfolg ist für mich ein ganzheitliches Ding und nicht unbedingt nur auf den finanziellen Aspekt zu reduzieren, was viele tun. Und am Ende merkst du, du hast deine Million, aber du hast immer noch diese innere Leere und bist unzufrieden, hast vielleicht ein Problem mit Alkohol oder ein Problem mit Depression, wofür man nichts kann. Das sind Dinge, die sind einfach nicht mit Geld zu lösen. Man muss einfach versuchen, im Gesamten im Reinen mit sich zu sein und so. Und meine Musik ist meine Therapie.
Wo beginnt eine gute Hip-Hop-Karriere? Genau. In Braunschweig.
Zum Beispiel.
Und am Ende
oder auch
du,
in Salzgitter oder Gifhorn. Oder muss nicht unbedingt immer die Großstadt sein. So, Hip-Hop ist, das Schöne an Hip-Hop ist, man braucht wenige Mittel. Man kann die Mittel, die man hat, benutzen oder so entfremdet benutzen, wie zum Beispiel den Plattenspieler. Der war ja nicht dafür gemacht, dass man anfängt, darauf rumzuscratchen oder die Beats ineinander zu mixen mit zwei Plattenspielern. Und das ist eine fantastische Ausgangsbasis. From nothing to something, started from the bottom, now I'm here.
Wir haben Spaß mit MC René.
Ich wollte immer Rapper sein. Ich packte meine Schmerzen in den Text rein, um mich von ihnen zu befreien. Allein wollte ich der Beste sein. Auf euch mein Feind, aber die Zeiten sind vorbei. Ich wollte immer Rapper sein.
Ich kehre heim.
Ich kehre heim. Was für ein versöhnlicher Song.
Wieso versöhnlich für dich?
Versöhnlich ist es einfach, weil es auf eine positive Art und Weise einfach klar macht, so, dass man die Motivation, die einen einst gepackt hat, dass man die weiterhin für sich nutzt. Mhm. Ne? Also. Und ich kehre heim, ist so, ich komme zurück, so, weil ich hatte ja wirklich einen langen Jakobsweg mit der Bahncard 100, da bin ich ja schon oft drauf eingegangen, wo ich keinen Wohnsitz hatte, sondern nur die Bahncard 100, da war ich ja fast 4 Jahre unterwegs und dieses ich kehre heim war halt eigentlich so das vierte Album, was ich dann seit 2015 produziert habe und das war die ganze Zeit immer so eine stille Rückkehr von MC René und in dem Augenblick habe ich das Gefühl, dass ich sagen kann, ey, ich kehre heim, ich bin wieder zurück, ich bin wieder da für euch.
Voll schön. Es ist so schön, dass du so eine lange Geschichte hast heute, wo wir auch über 50 Jahre Hip-Hop sprechen wollen. Ist ja der Jahrestag sozusagen, 50 Jahre Hip-Hop vorgestern gewesen. Und da haben wir natürlich auch eine Zeit, die echt schwer war in der Musikindustrie wegen der Piraterie. Ja, also es wurde einfach viel runtergeladen, raubkopiert und die CD-Verkäufe sind damals in den Keller gegangen. Allerdings nicht so unbedingt im Hip-Hop und im Rap. Da wurden noch die CDs gekauft. Da wolltest du doch noch irgendwie das Album von 50 Cent haben. War das beim deutschen Hip-Hop auch so?
Ja, man hatte ja natürlich zu dem Zeitpunkt war Agro Berlin ganz stark und die haben dann auch regelmäßig immer die 100.000er-Marke geknackt. Ne?
Heißt wer zum Beispiel? Sido?
Ob das Sido war oder Agro Berlin, die haben Sampler gemacht, Agro Ansage hießen die. 1, 2, 3, 4 und beim vierten war ich auch dabei, bei einem Song namens Die Kette. Habe ich die Hook gemacht und ja, dieser Sampler hat sich auch 100.000 Mal verkauft. Also was glaubst du, warum das so ist?
Warum?
Ja, warum frage ich dich jetzt mal?
Weil ganz oft Hip-Hop eben nicht so die Mainstream-Musik ist, die im Radio läuft, sondern die Musik, die du gerne auf dem Album haben möchtest, wo dir auf dem Album auch eine Geschichte erzählt wird, ja, wo zwischendurch mal eine Ansage läuft, weißt du so? Ja. Wenn du Doggy-Style hörst von Snoop Doggy Dogg, das ist ja ein Kunstwerk von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Ja, zum einen. Könnte es aber vielleicht auch daran liegen, dass Hip-Hop oder Rap-Musik generell eine ganz integrative Kraft hat und dass sich, weil die Inhalte spezieller sind oder expliziter, dass sich eine bestimmte kritische Masse einfach so sehr damit identifiziert, dass sie es als ihres auch betrachten und dass es dadurch vielleicht auch zu diesen Verkäufen kommt, weil das Identifikationspotenzial vielleicht von der Musikrichtung so hoch ist. Mhm. Dass sich Leute verstanden fühlen.
Vielleicht? Und sagen, dafür gebe ich 19,99 Euro aus zum Beispiel. Ja, und lade es mir nicht einfach aus dem Netz runter.
Ja.
Ist ja auch heute zum Beispiel noch so, obwohl es Streaming überall gibt. Manchmal werden ja Alben noch gekauft, gerade auf Vinyl. Ne?
Wir machen mal eher so diese Boom-Bap-Ästhetik der 90er. Aber es ist schon modern produzierter Hip-Hop. Und in unserer Nische, die auch gar nicht so klein ist, wird darauf Wert gelegt, auch das Album auf Platte zu haben. Mhm. Es wird sogar von Leuten gekauft, die keinen Plattenspieler haben, weil doch eben das Haptische schon auch als Wert angesehen wird. Der Stream hat zwar Monetarisierung gebracht und viele Künstler oder auch Beatmaker können sehr gut davon leben, aber er hat die Musik an sich entwertet, auch auf eine gewisse Art und Weise. Darüber gibt es ja auch viele Berichte, ob das Streaming-System fair ist. Ich finde es absolut nicht fair, weil es natürlich ein Spiegel des neoliberalen Kapitalismus ist, dass wenige ganz viel haben und die meisten gar nicht so viel. Das ist dasselbe Konzept wie Uber. Alle fahren dafür oder Eventim. Am Ende partizipiert Eventim, ohne ein Risiko einzugehen. Ja. Das ist ja also ein Fakt.
Die Plattform zur Verfügung
genau. stellen. Trotzdem verkaufe ich auch meine Konzerttickets über Eventim, weil es eben ein Algorithmus so gut ist. Ich arbeite darauf hin, aber dass ich habe auch selber 10.000 Kontakte. Also ich kann selber auch die Leute, das ist auch noch eine Sache, die ich Künstlern mit auf den Weg geben würde. Und das ist auch ein Gedanke von Hip-Hop so. Sei lieber selbst mit der Community. Bau dir deine eigene Community. Und dann bist du ein bisschen unabhängiger von diesem Hamsterrad, dass du dich verkaufen musst für die Verwertbarkeitslogik. Ne?
Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns gleich noch ein bisschen über die Zukunft sprechen.
Gerne.
Okay? Nach vorne schauen. Da möchte ich auch gerne von dir wissen, weil wir ja gerade über die meistgestreamten, also die großen Absahner gesprochen haben. Drake ist ja einer der meistgestreamte Künstler der Welt, auch Black Music und das seit Jahren. Mhm. Und jetzt gibt es ja neue Alben von Drake, die gar nicht von Drake sind, sondern von künstlicher Intelligenz. Mhm. Was du dazu zu sagen hast.
Das ist ein gutes Thema.
Genau, darüber sprechen wir gleich. MC René ist da.
Hey, ja. Was wird morgen sein?
Sage mir, was wird morgen sein, MC René? Wohin entwickelt sich auch die Musikindustrie, wenn wir gerade Alben hören von Drake, also Musik von Drake, Musikvideos von Drake, mit der er überhaupt nichts zu tun hat, also mit der Musik? Die kommt komplett aus dem Computer. Der Computer macht sowohl den Text als auch die Melodie, als auch die Stimme, als auch das Video, alles von künstlicher Intelligenz entwickelt.
Es ist ganz witzig, wenn jetzt gerade im Hip-Hop gibt es ja auch immer diesen Generationskonflikt, dass dann die Älteren sagen, Autotune, auf gar keinen Fall. Und später werden die Leute, die Autotune benutzt haben, sagen, ja, damals haben wir noch Autotune benutzt, aber ein echter Mensch hat gesungen. Jetzt ist ja nicht mal mehr der Mensch echt. Das ist ja jetzt schon Realität.
Ja.
Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Technologie lässt sich nicht aufhalten. Die Leute dachten auch, als der Taschenrechner kam, dass keiner mehr Mathe, dass keiner mehr rechnet. Künstliche Intelligenz ist in erster Linie bei allen dystopischen Möglichkeiten, die sich aus der Entwicklung ergeben, immer noch ein Werkzeug. Ob jetzt eine künstliche Intelligenz Bewusstsein entwickelt, sei erstmal nochmal dahingestellt. Aber wir leben gerade in einem tiefgreifendem Wandel, ähnlich der Industrie. Industriezeitalter, also dass das angeschlagen ist, wahrscheinlich noch sogar noch tiefgreifender, wo wir es wahrscheinlich gar nicht so richtig bemerken, wie sehr wir bald alle davon umschlossen werden. Mhm. Und was die Musik angeht, ja, ist krass, wenn dann der KI-Drake mehr wie der echte Drake klingt als Drake selbst. So.
Das ist richtig geile Songs dabei gewesen.
Ja, ich weiß nicht, also da kann man dieses Yuval Harari Buch lesen, so eine Welt von morgen, die hat ja diese Themen sehr, sehr gut aufgegriffen, ein bisschen dystopisch, aber wenn der Algorithmus uns besser kennt als wir uns selbst, was passiert dann? Das ist eine hypothetische Frage. Es ist ehrlich gesagt, will ich vorsichtig sein mit dir irgendwelchen Zukunftsprognosen, aber diese Möglichkeit allein, dass die existiert, und wir sind ja noch am Anfang dieser Entwicklung, wird definitiv irgendwann so selbstverständlich genutzt, wie wir unser Telefon, wie wir unser iPhone nutzen und unsere Banküberweisung machen. Wir machen wahrscheinlich unsere Steuererklärung bald damit. Wir hatten darüber gesprochen, oder juristischer Beistand oder diese Automatisierung. Und jetzt finde ich es wichtig, eine philosophische Debatte oder eine moralische zu führen, was für Gefahren dort sind oder was für Chancen auch da sind. Mhm. Und wir können das, glaube ich, nicht einfach so passieren lassen, dass es einfach so passiert und der Markt reguliert das schon, sondern wir brauchen eine gesunde Debattenkultur darüber. Und ich finde, da sollten viel mehr Forscher in der Öffentlichkeit sein, viel mehr Forscher und Wissenschaftler und viele Philosophen als Politiker.
Spannend.
Und Leute aus der Wirtschaft.
Es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, ja. Und da wird sich viel entwickeln. Woran arbeitest du, wenn wir schon über die Zukunft sprechen, woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite immer an Musik, also täglich am Texte schreiben, am Aufnehmen. Und ich mache ja noch eine Veranstaltung, ne? Der große Hip-Hop-Tanzabend, jetzt wieder nach der Pandemie, endlich
so.
Wieder.
Wann ist der? September?
Am 22. Hm. September in der Live Music Hall. Und ich habe im Line-Up neben mir selbst Umse, 5 Sterne Deluxe, Stieber Twins, Retro Gott Halkonen, DJ Style Wars, Bleibtreu Boy von Team Rhythmus Gymnastik im Warm-Up und ein Special Hip-Hop Medley von den Grüngürtelrosen.
So, 22.09. in Köln in der Live Music Hall. Dankeschön. Dass
ja,
du da
ich
warst.
Zu danken.
Das war ein großer Hip-Hop-Morgen.
Sehr schön, freut mich.
50 Jahre Hip-Hop, deine abschließenden Worte?
Meine abschließenden Worte, versucht jeden Moment zu genießen und versucht, euer Kreativität freien Lauf zu lassen. Lasst euch nicht einschränken von den Narrativen der Gesellschaft, die euch in ein Hamsterrad zwingt. Brecht manchmal aus, schreibt manchmal einen Text. Wenn ihr schlecht drauf seid, macht mal ein bisschen Beatbox. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
Und schon ist er wieder am Freestylen. Auf die nächsten 50 Jahre, okay?
Ja, stark.
Danke.
In einem Radio. Super.
Deutschlandfunk Nova.